So, nach diesem wundersamen Einstieg will ich mal mit euch gehen zu Philipper 3 und mal gucken, ob wir da einen guten Sprung hineinfinden in dieses Wort. Philipper 3, Vers 7. Hier redet Paulus, der von sich gesagt hat, dass wir seine Nachahmer sein sollen. Der gesagt hat, wir sollen ihn genau anschauen und dann alles so machen wie er. Der auch gesagt hat, er wäre der größte Sünder von allen. Aber gut, er hat auch beides gesagt. Was er hier sagt, das ist der Heilige Geist, der durch ihn redet. Und dein Geist, der Geist Gottes in dir, dein Geist gibt Zeugnis zu diesem Wort. Da bin ich sicher, dass es direkt aus dem Thronsaal des Himmels kommt. Und genau das können wir so nehmen und für unser Leben ja als Felsen nehmen, auf den wir uns stellen. Philipper 3, Vers 7. Er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ich lese einfach mal eine ganze Zeile weiter hier noch, eine ganze Zeit. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die, die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott, dem Glauben, zugerechnet wird. Ihn, Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Erstmal nur bis hier. Lieber Frank, hier haben wir den Luther-Text gelesen und als ein alter Verfechter der Elberfelder Bibel genieße ich diesen Text, muss ich sagen, aus Luther. Denn Luther spricht hier mit Paulus dreimal davon, dass er einen mächtigen Schaden hatte. Das gibt unser Elberfelder nicht her, unser Elberheld. Er sagt, das Alte, das was mir früher Gewinn war, ist Schaden für mich geworden, hat mir Schaden zugefügt. Erachte ich für Schaden, erachte ich für Dreck. Nun, da kann man viele Kraftausdrücke für finden, für das, was Paulus hier sagt. Die erspare ich uns jetzt. Aber auch das braucht es für dein und für mein Leben, dass wir uns bereitwillig trennen von dem, was uns früher Gewinn war, was uns wichtig war, was uns vorangebracht hat im Leben, dass wir uns von Gedankengut trennen, das uns mal so wertvoll geworden ist, dass wir es erkennen als etwas, das nicht nur neutral ist, sondern das einen Schaden für uns darstellt, dass es uns wegzieht von Christus, von dem großen Ziel, das Paulus hatte, und das auch du und ich haben sollen als seine Nachahmer. Nämlich ihn zu erkennen. Christus zu erkennen. Dann sagst du, ja, habe ich. Jesus ist mein Herr. Jesus lebt jetzt in mir. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Ja, so fängt das an. Dass du ja sagst zu ihm. Aber dann geht's erst richtig los. Da beginnt die Reise auf dem Weg, der Jesus ist. Und das ist unser Ziel. Immer und immer da. Ihn zu erkennen. Dass wir ihn sehen, ihn schauen. Und wenn wir ihn sehen, werden wir so sein wie er. Dann, würde Bernd sagen, sind wir sein Spiegel in unserer Seele, wir reflektieren ihn und man kann ihn in uns sehen. Dann sind wir ihm gleichgestaltet. In deinem inneren Menschen, in deiner verdorbenen Seele, in dem alten, geschädigten Teil, das so viel Schaden genommen hat durch den alten Lebensweg, den du und ich beide gegangen sind. Schaden genommen hat durch den Geist dieser Welt, der auf uns eingewirkt hat. Schaden genommen hat durch den Verbund mit der alten, gefallenen, sündigen, gottlosen, dreckigen, schmutzigen, nicht zu reinigen Natur, dem Fleisch. Da hat unsere Seele Schaden genommen. Und all das Selbstgemachte, all das Eigene, all das, was mir mal Gewinn war, was mir gut war, von dem ich dachte, das ist genau das, wofür es sich lohnt zu leben, der richtige Weg ist, außer Christus. All das, hat Paulus gesagt, ist mir nur noch Schaden, ist mir Verlust, ist Dreck. Das muss ich dringend loswerden. So, und dann hat er das Ziel, Christus zu erkennen. Und hier hat es in meinem Kopf immer, weißt du, für meine Begriffe bin ich mathematisch logisch eigentlich veranlagt. Ja? Das heißt, ich lese was und eigentlich muss es sich dann aufbauen und wenn da irgendwas krumm läuft, irritiert mich das. Und an dieser Stelle hat mich immer was irritiert. Und manchmal ist es aber so, dass man es gar nicht fassen kann. Vielleicht kennst du das, bestimmt kennst du das. Da ist irgendwas, du merkst, das ist irgendwie passt es nicht. Was ist da nicht in Ordnung? Aber du kannst es nicht mal auf den Punkt bringen, kannst den Finger nicht drauflegen. Und hier hatte ich genau immer so eine Stelle. Und zwar, wo Paulus sagt, Christus, den möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das heißt, es geht so richtig voran, Christus zu erkennen, das Leben zu finden, Gott selbst, Jesus Christus, mit ihm Gemeinschaft zu haben und die Kraft seiner Auferstehung. Und dann sagt es auf einmal kräftig ab, nämlich die Gemeinschaft seiner Leiden dann zu erkennen und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Für mich war das immer falsch rum. Weiß nicht, ob ihr, also habe ich einfach auch nur bis jetzt gebraucht, um das zu sehen. Vielleicht bin ich ja der Einzige hier, dann schön, dass wir heute Abend drüber reden. Dann kann ich euch heute Abend einfach mitteilen, mir ist jetzt aufgefallen, das steht hier falsch rum. Aber mir ist obendrauf zugefallen, dass in der Bibel nichts falsch rumsteht. Nun gut, es gibt ein paar Sachen, ja, die sind vielleicht irgendwie durch Menschenübertragung vielleicht nicht mehr ganz so passig, wie es eigentlich scharf aus dem Himmel kam, jetzt in menschlichen Worten nicht mehr so ganz so exakt, möglicherweise, aber das hier ist nicht so eine Nummer. Also das ist keine Stelle, wo der Geist Gottes in mir sagt, ja, hör mal, hier ist was passiert, das sollte eigentlich andersrum da stehen. Gar nicht, sondern das soll da so stehen. Und dann habe ich mich gefragt, was soll das? Ich erkenne ihn und die Kraft seiner Auferstehung und dann anschließend, wenn ich das schon habe, dann geht es in die Gemeinschaft seiner Leiden und werde seinem Tode gleichgestaltet. Eigentlich dachte ich, ne, eben habe ich doch schon die Kraft seiner Auferstehung erkannt. Was denn jetzt nochmal im Tod? Ja, und da ist mir ein Licht aufgegangen. Es war ein helles Licht, das aus dem Himmel kam. Ich habe es nicht mit den natürlichen Augen gesehen. Ich habe auch in dem Moment nicht so geglaubt, dass es sowas wäre. Aber es ist ein Gedanke, der da zu mir gekommen ist. Und zwar ist es der ganz einfache Gedanke, dass das der einzige Weg ist, wie es sein kann. Es geht nämlich um Jüngerschaft in unserem Leben. Es geht darum, Christus nachzufolgen, Christus kennenzulernen. Christsein heißt also überhaupt, Christus zu erkennen, ihn zu erkennen. Darum geht's. Und ihn als den lebendigen Gott zu erfahren, die Kraft seiner Auferstehung. So, und dann bleibt's aber nicht da stehen damit einfach, dass ich mal irgendwo jubelnd dabei bin und mal richtig Freude habe, weil das Leben als Christ so viel besser ist, mit Gottes Liebe geht ja alles so viel schöner. Bis dahin schon mal gut, aber dann soll's weitergehen. Dann sollen du und ich nämlich Jünger Jesu werden. Wir sollen seine Nachfolger werden. Und Jesus, der hat solche Sachen gesagt wie, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer seine Seele gewinnen will, wird sie verlieren. Er hat gesagt, du musst, wenn du mir nachfolgen willst, mit in den Tod hinein und so sterben. Und dann, wenn das Saatkorn nicht stirbt, dann bleibt's halt so. Und so seid ihr alle. Ihr müsst alle mit in den Tod hinein. So, und der Punkt ist, wir gehen den Weg der Jüngerschaft nicht, um dann anschließend Christus zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, sondern es ist genau andersrum. Es beginnt damit, dass Jesus Christus in dein und mein Leben hineinkommt. Wir lassen ihn rein, wollen ihn haben. Und da beginnt es, dass wir ihn erkennen und du erlebst etwas, was nicht aus dieser Welt ist. Du kriegst den ersten Vorgeschmack in irgendeiner Weise von der Kraft der Auferstehung. An der Stelle schon, wo Jesus in dein Leben kommt, will er so lebendig in dein Leben hineinkommen, dass du sagen kannst, ja, er lebt. Er ist auferstanden. Er hat auch in meinem Leben seine Auferstehung bewiesen. Er hat mich aus dem Tod rausgeholt. So fängt das an. Und dann geht's erst den Weg der Jüngerschaft, wo du und ich hineingehen in die Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tod gleichgestaltet werden. Und da können wir vielleicht gleich noch einen Moment was zu sagen, vielleicht auch nicht, mal schauen, wo es hier so lang geht. Aber es geht nur so. Du kannst kein Jünger Jesu sein, wenn nicht aus der Kraft der Auferstehung. Es ist nicht so, dass du aus Gnaden zu Jesus gekommen bist und jetzt ein Jünger Jesu, um dahin zu gelangen, die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Das ist falsch rum. Das ist Leistung, die du da fährst. Und dann versuchst du, Christus hervorzubringen. Dann bist du nah dran an Römer 10, wo es heißt, wer versucht, da in den Himmel hinaufzusteigen, das ist Christus da herunterholen und all solche Sachen. Ja? Ich kann das nicht so gut zitieren, aber vielleicht kennt er das ja. Steht in der Bibel, Römer 10. Jo. So, also, der Weg ist, dass Jesus in mein Leben kommt und er gibt mir Kraft, ein Jünger Jesu zu sein. Denn keiner kann von sich aus so christlich leben und wirklich ja in diese Veränderung hineinzukommen, die es tatsächlich braucht, in diese totale Lebensveränderung. Dass das Alte abstirbt, dass ich dem Tode, dem Alten nach gleichgestaltet werde und dass ich in dem neuen Leben, das ich geworden bin, dann wirklich wandle. Das geht nur dadurch, dass ich ihn erst erkenne und die Kraft seiner Auferstehung. Und dann heraus aus seiner Kraft, aus seinem Geist, geht's weiter auf diesem Weg. Jetzt sagst du, ja, aber dieser Weg muss doch immer herrlicher werden. Das ist die Herrlichkeit, dass der alte Mensch, dass der vergeht und dass Christus hervorkommt. Und dass, wenn man dich und mich ansieht, dass man die neue Schöpfung, das Kind Gottes, dass man das sehen wird. Der Weg darüber ist tatsächlich durch gewisses Leid, die Gemeinschaft seiner Leiden zu kennen. Aber was heißt denn Leiden nach Gottes Sinn? Das kann nicht sein, was außerhalb des Weges Gottes liegt. Gott führt dich nicht auf einem Weg, auf seinem Weg, der über ein ungöttliches Leid gehen würde. Er führt dich nicht dahin an Stellen, wo du zu leiden hast, Dinge, für die Christus bezahlt hat. Sehr wohl aber darfst du schmecken die Gemeinschaft seiner Leiden, der Leiden, die Christus erfahren hat. Das heißt jetzt also nicht, dass du, so wie er, Sünde tragen sollst oder Krankheit oder gewisse Dinge, für die er Erlösung geschaffen hat, sondern er ist den geraden Weg Gottes gegangen und das hat Leid bedeutet. Das bedeutet Leid, weil wir leben hier in einem Bereich unter einer geistlichen Herrschaft, die uns versucht, Leid zuzusetzen, die wir zu Gott gehören, die wir Gottes Reich sind. Wir sind nicht in der neutralen Schweiz hier, die gar nicht so neutral ist, sondern wir befinden uns, genauso wenig neutral wie die Schweiz ist, befinden wir uns hier in einem viel, viel massiv aggressiverem Umfeld, nämlich unter dem Geist dieser Welt. Das ist, was hier draußen los ist. Das sieht alles nur schön aus. Halb schön. Aber da draußen versucht die Luzi zu tanzen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, und da wird mit eiserner Faust regiert. Und der Teufel versucht zu zerstören, was er kann. Und die Menschen ins Sklaventum zu halten. Ein Hinweis dazu ist Römer 8, Vers 17. Da können wir gerade mal kurz hinspringen, wenn du mit mir da mal hinhüpfst. Da heißt es nämlich, sind wir aber Kinder, Gottes Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Also, was heißt das? Das heißt, du bist jetzt schon ein Kind Gottes und du bist auch ein Erbe Gottes, ein Miterbe Christi. Bist du durch Jesus. Aber offenbar wird's erst, wenn du diesen Weg gehst, dass du in allem danach trachtest, in deinem Leben alles für Schaden erachtest, was nicht mit Christus verbunden ist, dass du ihn erkennen willst, die Kraft seiner Auferstehung, und dass du dann daraus lebst, in die Gemeinschaft seiner Leiden gehst, den geraden Weg gehst, und dann wirst du seinem Tode gleichgestaltet. Und was begegnet dir dort? Dort begegnet dir, wenn du mit ihm leidest, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist das, was der Luther hier nicht so schön übersetzt hat. Aber wir haben ja noch den alten Elberfelder. Was wir gerade zuletzt hier gelesen hatten im Galaterbrief, das war gar nicht Galater, jetzt hätte gleich jemand schreien können, in Philipper 3. Nämlich, da heißt es, wenn ich diesen Weg gehe, Vers 11, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Eigentlich steht da ja diese Herausauferstehung. Wissen wir, die wir Elberfelder lesen. oder eine entsprechende Predigt mal gehört haben. Ja? Das ist nicht nur die einfache Auferstehung, da gibt es jetzt vieles so zu sagen und manche bringen das in Verbindung mit Entrückungen und solchen Dingen und das kann man, denke ich, auch. Aber was es in jedem Fall auch heißt, ist, dass wenn wir diesen Weg gehen des Jüngerseins, dass da die Herrlichkeit hervorkommt, dass wir nämlich offenbar werden als Kinder Gottes und als Erben Gottes und Miterben Christi. Nur auf dem Weg. Also, das heißt, es gibt kein echtes Christsein, wo es einfach wunderschön nur losgeht und immer schöner wird und du befindest dich als Kind Gottes und Erbe Gottes im blumigsten Segen. Das gibt es nicht. Sondern der Weg ist, dass wir Christus erkennen, das Schadenhafte als solches mehr und mehr erkennen, das loswerden, dementsprechend leiden werden. Dort gehen wir hinein in die Gemeinschaft seiner Leiden und werden seinem Tod gleichgestaltet. Und dort begegnet uns mehr und mehr das Erbe und unser Kindsein in Gott. Und da werden wir offenbar als Söhne Gottes. Das ist das, was dann die Welt sehen will. Anders gesagt, wenn du und ich, wenn wir nicht mitmachen wollen in diesem Weg, der schmachvoll sein kann für unsere Seele, weil sie das eigentlich nicht will. Sie will lieber mehr die Vergnügungstour fahren und Spaß haben in allem. Wenn wir nicht mitmachen, werden wir unsere Gotteskindschaft nicht offenbar erleben und auch uns immer fragen können, ja, wo ist denn nun eigentlich was mit deinem Erbe, Gott? Ist dein Wort doch nicht wahr? Du wirst es nicht sehen, weil du nicht seinen Weg gehst, nicht in ihm bist, was dies alles betrifft. Es geht darum, ihn zu erkennen und nicht irgendwas anders zu machen. Nicht mal Frucht für ihn bringen zu wollen. Viele Menschen für Jesus zu gewinnen und sie zu erreichen, ist der Kern der ganzen Sache. Das ist zwar nah dran, aber trotzdem noch nebenher. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Das heißt, das absolut Wesentliche muss immer sein für uns, ihn zu erkennen und in seine Gemeinschaft hineinzukommen. So, und er gibt uns was als nächstes, wenn wir ihn erkennen? Die Kraft seiner Auferstehung. Und das ist die stärkste Kraft, die es gibt, mit Sicherheit. Die Todes lebendig macht. Jesus war richtig tot. So richtig tot. Ich weiß nicht, ob du schon mal was richtig Totes gesehen hast, was vorher gelebt hat. Mit natürlichen Mitteln kommst du da nicht weiter. Also gar nicht. Da gibt es keine Möglichkeiten. Es ist die stärkste Kraft, die Kraft der Auferstehung, etwas ins Leben zu bringen, das gestorben ist. Und mit dieser Kraft beginnt Gott in uns zu wirken. Jetzt ist die Frage, ein bisschen, ja, warum macht er denn nicht mehr mit seiner Kraft? Er könnte doch einfach mehr machen, dann ist alles viel leichter. Weil er keinen Automatismus eingesetzt hat. Weil er nicht einfach will, dass alles automatisch geht. Du sagst ja zu Jesus und jetzt macht alles er. Das spielt er nicht mit. Sondern er möchte gerne, dass wir ihn suchen. Dass wir, und das ist Glaube, dass wir unser Leben so führen, dass wir ihn erkennen wollen. Dass wir seine Wege erkennen wollen und seine Wege gehen wollen. Und seine Kraft gibt es nur bei ihm. Wo wir ihn wirklich suchen und seine Gemeinschaft. Da begegnet uns seine Kraft. Alles andere, ohne diesen echten Kern, ihn erkennen zu wollen und da drin zu sein, ist nur frommes Getue. Damit machen wir uns nur selber einen vor. Und bringt uns nicht weiter. Lässt uns, solange wie wir es durchziehen, auf der Stelle tappen. Yippie-dabbie-doo. Okay. Mal gucken, haben wir schon ein bisschen was geschafft hier von meinem kleinen Plan. Wir können ja mal weiterlesen in Philipper 3, noch ein Momentchen hier. Paulus sagt nämlich in Vers 12, nicht, dass ich das schon ergriffen habe. Und davon, jetzt glaube ich, redet er davon halt, dass die Herausauferstehung in ihm schon passiert wäre. Aber wenn er sagt, nicht, dass ich das schon ergriffen hatte, hört sich ja schon fast so an, als wäre es ergreifbar hier, oder? Es geht also um etwas, was jetzt geschehen soll. Und ich möchte mal vorschlagen, es ist das Offenbarwerden der Sohnschaft und des Erbes Gottes. Also nicht, dass ich das schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Jetzt sagt er, ich jag ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Wir lesen noch zwei Verse, machen wir schnell. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So, er sagt, ich jage dem nach, ob ich es ergreifen möge. Jetzt sagst du, oh, das ist aber anstrengend. Anstrengend. Wenn das deine Gedanken sind, dann hast du zu wenig seine Kraft der Auferstehung erfahren an dieser Stelle. Dann ist das ein bisschen trocken geworden. Denn seine Kraft der Auferstehung ist die Antriebskraft, die dich voranbringen wird, auf diesem Weg dem nachzujagen. Wenn du sagst, oh, ihm nachjagen, das bedeutet ja, so vieles drangeben zu müssen, dann muss ich auf Sachen verzichten, dann habe ich ja nur die eine Sache im Kopf. Genauso soll es sein. Aber wenn dir das schwerfällt, heißt das, du bist da aus eigenen Kräften dabei und das geht nicht gut. Da läufst du gegen die Wand. Was du brauchst, ist, dass du ihn, Christus nämlich, frisch erkennst und bei ihm die Kraft seiner Auferstehung abholst, die da ist. Und dann, wenn die ein bisschen in deine Seele hineinwirkt, dann jagst du ihm wieder nach. Dann jagst du auch diesem Ziel nach. Dann ist dir das andere so blass und so weit weg und unwichtig, dann ist das erste Ziel, ihn zu erkennen. Und dann hast du auch einen Blick frei für die Berufung Gottes. Die ist nämlich nicht hier unten, alles wunderbar und dick und herrlich und voll und fett, sondern die ist nach oben, bei ihm. Du hast einen viel weiteren Blick, als nur hier unten Karriere zu machen und hier unten gut klar zu kommen und über die Runden zu kommen, die nächsten 43 Jahre oder was. Du hast den Blick so richtig nach vorne. Du siehst hinaus über das Leben hier unten und du hast einen Blick auf die Berufung Gottes für dein Leben. Und da willst du hin. Und da schlendert man nicht hin. Du und ich, wir schlendern nicht in das Ziel, das uns vorgesteckt ist, im Himmel, ja, den Siegespreis erreichen zu können, sondern das geht nur, indem wir hinjagen. Und dazu müssen wir frei werden von den Lasten, die uns anhaften und die uns das Leben schwer machen. Und ein Großteil all dieser Lasten, die uns das Leben schwer machen können, die haben wir uns alle selber auferlegt. Wir beschweren unser Leben zu gern. Wir kaufen dem Teufel irgendeine Lüge ab, beschäftigen uns ganz schnell mit irgendwas in unserem Leben und verlieren den Blick für das Eigentliche. Und dann müssen wir uns immer wieder, glaube ich, überprüfen. Und darum ist auch gut, immer mal wieder in der Bibel zu lesen. Das war jetzt in Anführungszeichen. Denn dann spricht der Heilige Geist zu dir und zeigt dir genau, du musst da wieder was loswerden, damit es wieder richtig nach vorne gehen kann und dass Begeisterung in deinem Leben ist. Also Paulus sagt, ich jage dem nach. Ich vergesse, was hinten liegt. Ich vergesse alles, was eben noch war, was zurück war. Das alles ist mir ganz egal. Ich gucke nur nach vorne. Ich will ihn erkennen und seine Berufung erreichen. Lebe für ihn. So, das heißt, Paulus war begeistert. Dieses Wort werde ich jetzt das eine oder andere Mal heute Abend noch reden und erwähnen. Und Begeisterung ist mehr als über irgendwas hoch erfreut zu sein und gut zu finden und mal eine gute Laune über irgendwas zu kriegen. Echte Begeisterung ist bereit, auf alles andere zu verzichten, um das eine zu kriegen. Echte Begeisterung macht dich kräftig und stark und ist dein Antrieb, ist das Öl in deinem Motor, ist das, was dich voranbringt. Echte Begeisterung kommt aus dem Himmel, kommt aus dem Geist. Sonst ist es keine Begeisterung. Das ist das Schöne an der deutschen Sprache, die auch mir gefällt. Da haben die Engländer nichts von. Begeisterung kommt aus dem Geist Gottes hervor. Heißt, dass in meiner Seele etwas hineingekommen ist aus dem Geist Gottes, das meine Seele verändert hat. So verändert hat, dass es schwer ist, sie zurückzuverändern. Begeisterung verleiht Flügel. Begeisterung ist aus Gott, aus dem Geist heraus, ist die Lebenskraft, die ein Christ braucht. Christ sein ohne begeistert zu sein, ist die anstrengendste Sache, die es gibt. Ist wirklich das Anstrengendste. Macht depressiv, frustriert, macht dich suizidgefährdet. Ganz sicher. Aber Christsein begeistert aus dem Geist Gottes heraus ist das Schönste, das Einfachste, was es gibt. So nah kann das manchmal beieinander liegen. Begeisterung ist die Kraft zum göttlichen Wandel. Das sage ich extra in diesen frommen Worten, dann erkennen wir es nämlich wieder. Christus hat uns alles gegeben, was wir brauchen zum Leben und zum göttlichen Wandel. Das hat uns seine göttliche Kraft gegeben. So heißt es in Ephesus, 2. Petrus 1, 3 und 4. Ich habe doch Ephesus verstanden. Wenn es da heißt, dass seine göttliche Kraft uns das alles geschenkt hat, was wir brauchen zum göttlichen Wandel, dann ist das vielleicht so alte, fromme, altdeutsche, fromme Worte, ja, mit denen wir vielleicht wenig anfangen können, aber was da eigentlich hintersteckt, ist die Riesenbegeisterung, dass deine Seele aus dem Himmel, aus dem Geist Gottes begeistert wird und dann hast du die Power, die du brauchst, um göttlich wandeln zu können. Was gleichzeitig bedeutet für deine Seele, begeistert durch Schmach und Leid um Christi willen zu gehen und ein paar Sachen einzustecken, aber vieles zu gewinnen. Du verlierst ja, verlierst nur das, was verloren werden kann. Nicht tragisch. Ja, du gewinnst sehr viel mehr. Trachte nach Gottes Reich. Und dann wird dir der andere Kram noch hinzugegeben werden. Aber trachte wirklich nach seinem Reich. Versuch nicht nur den anderen Kram zu kriegen. Halleluja. Begeisterung, Christus zu schmecken, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren, das ist Christsein. Ja, nicht irgendwann die Kraft seiner Auferstehung, sondern jetzt. Begeisterung ist die Kraft seiner Auferstehung in mir. Das lässt mich die alten Wege und die alten Dinge, die mir mal so wichtig waren, dahingeben. Und die achte ich für Dreck. Das verändert mich. Alles andere sind so gute, fromme Wünsche, Ideen von mir, jetzt muss ich heilig werden, das muss ich also alles lassen, fällt mir aber ein bisschen schwer. Wenn das nicht aus der Kraft der Auferstehung, aus der Begeisterung Gottes herauskommt, dann bist du sowieso bald wieder da, in dem alten Sud und schlammst wieder rum in dem Dreck. Jetzt mal eine kurze Erinnerung. Neulich durfte ich hier predigen und hab das schon angerissen aus dem 2. Timotheusbrief, 1, Vers 7. Da will ich nur kurz heute Abend nochmal anreißen. Ist auch so eine wunderbar bekannte Bibelstelle. Jetzt müssen wir nur wissen, wo der Timotheus heute steht. Der ist heute nicht da, wo er sonst ist. 2. Timotheus 1, 7 sagt, irgendwann werde ich es gefunden haben. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So, also super bekannter Vers und die Gefahr ist bei denen immer, dass man zu schnell abschaltet, weil man schon alles weiß. Aber hier steht, dass Gott dir etwas gegeben hat. Ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe und ein Geist der Besonnenheit. Das hatte ich da letztes Mal schon ein bisschen auseinandergewürfelt. Also die einen sagen Besonnenheit, die einen Bibelübersetzer, die anderen übersetzen Zucht. Was es bedeutet, das hat voll Anteile von all dem, aber es bedeutet eigentlich, dass du Kraft hast, in deinen Gedanken zielstrebig voranzugehen, die richtige Sache zu sehen, in deinen Gedanken nicht angegriffen werden kannst von irgendwelchen blöden anderen Geistern. Da hast du die Power, dagegen zu stehen und gerade den Weg zu laufen. Und nicht einzufallen auf Ablenkung und Irritation. Und du bist sicher in deinen Gedanken. Hast ein klares Denken. Das ist Power. Das ist echte Power. Und dann ist es auch der Geist der Kraft und der Liebe. Und das alles schenkt Gott. Gott hat uns das gegeben. Solch einen Geist. So, und was ist das? Das ist nicht etwa sowas wie eine innere Einstellung, dass ich versuche, stark zu sein und zu lieben und jetzt klar zu denken und eben nicht zu sündigen, sondern züchtig zu leben oder so. Das ist es nicht. Sondern was hier steht, ist, Gott hat uns hier einen Geist gegeben, der so ist. Was ist ein Geist? Jetzt höre ich mich schon an wie Bernd. Was ist eigentlich? Der will durch dich tönen, würde mir als erstes einfallen aus alten Predigen. Also der, was will der machen? Der will offenbar werden durch dein Leben. Der will in dir was machen. Er will wirksam werden in dir. Übrigens nicht nur der Geist Gottes, auch der Geist dieser Welt. Die Bibel sagt uns im Epheser 2, dass alle Menschen draußen, die nicht in Christus sind, dass sie unter dem Fürsten der Macht der Luft sind und dass der in den Söhnen oder Kindern des Ungehorsams wirkt. Er wirkt, der Geist dieser Welt oder dieses jetzigen Zeitlaufs, der wirkt in diesen Menschen. Also ganz normal, es ist ganz normal, dass du als Mensch Geistern ausgesetzt bist, die in dir wirken. Gesundheit. Verrationalisierteste westliche Deutsche oder was auch immer der Art, ist uns das nicht so klar, dass wir die ganze Zeit über Geistern ausgesetzt sind. Anderen ist das etwas klarer als uns oftmals, aber es ist genau so. Wenigstens die Bibel hat daran keinen Zweifel. Und wenn du mir nicht glaubst, glaub halt dem Wort Gottes. Besser for you. Das sagt also, dass in jedem, der Christus nicht hat, der Geist dieser Welt wirkt. Was macht der? Er bringt die weltlichen Begierden hervor, er bringt den Ungehorsam, die Gottlosigkeit hervor, die ganze Zerstörung. All sein Kram bringt er hervor. Und er hat beste Landefläche, weil die Menschheit Ja gesagt hat und im Fleisch voll damit übereinstimmt. Und genauso auf diesem Weg ist ins irdisch, sinnlich, dämonisch, teuflisch, diabolische. Und jetzt aber. Alle die, die in Christus sind, wegen Christus, in die will auch ein Geist hineinwirken. Der wirkt aber anders als der Geist dieser Welt. Das musst du wissen. Der Geist dieser Welt regiert mit eiserner Faust. Das heißt, der zwingt alle die, die unter ihm sind, genau das zu machen, was er will. Und er drängt sie in den Abgrund sozusagen und in die Zerstörung. Der Geist Gottes ist so nicht. Der Geist Gottes zwingt kein Kind Gottes, aus ihm zu leben. Als Kind Gottes hast du immer noch die Wahl, ob du im Geist wandelst oder nach dem Fleisch. Es ist nicht wirklich eine gute Wahl, wenn du dich entscheidest, im Fleisch zu gehen, oder ich mich. Das machen wir viel zu oft. Aber wir haben diese Entscheidungsmöglichkeit, weil eben der Geist Gottes, der Geist, den wir empfangen haben, ein Geist der Sohnschaft ist und nicht ein Geist der Knechtschaft, wieder zur Furcht, dem wir dienen müssen und gar nicht anders können. Es ist bei Gott so, dass er dir jetzt diesen Geist seiner Kraft, seiner Liebe und der Besonnenheit geschenkt hat, die Kraft seiner Auferstehung geschenkt hat, als Geist in dir. Er ist jetzt in dir drinne und es liegt bei dir, ob du dich begeisterst. Dies macht Gott nicht für dich. Mal anders gesagt, Jesus hat gesagt zu der Frau am Brunnen, jeder, der von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der erfährt dies, dass das Wasser in ihm zu einer Quelle lebendigen Wassers wird, die in das ewige Leben quillt. Was heißt das? Das heißt, in dir ist eine Quelle. Wenn du von dem Wasser getrunken hast, das Jesus gibt. Wenn du gesagt hast, Jesus, bitte gib mir dieses Wasser. Wenn du das getan hast, dann ist sein Wasser in dir nicht nur hineingekommen und hat dich ein bisschen gespült und erfrischt und sauber gemacht, sondern es ist in dir zu einer Quelle geworden. Anders als die Menschen in der Welt, die haben keine Quelle. Ja? Also ein Christ ist qualitativ da völlig anders, schlechte Worte dafür. Ja? Aber du bist jetzt aus dem Geist geboren, aber der Geist ist nicht nur in dir drinne, sondern es ist eine Quelle. Da ist eine Quelle. Was macht man mit einer Quelle? Man kann sie plätschern lassen und sich erfreuen an dem Klang dieses Wassers und des Plätscherns. Dann sitzt du da und freust dich die ganze Zeit, aber es verändert dich nicht. Es hilft dir gar nicht. Und das ist das Problem von uns Christen. Das war das Problem von Timotheus. Paulus hat zu ihm gesagt, hör mal, ich habe für dich gebetet, ich habe dir meine Hände aufgelegt und jetzt ist da eine Gabe Gottes in dir, die musst du entfachen. Er hat gesagt, die musst du entfachen, entfache die Gabe Gottes, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Direkt davor in dem Vers. Und er sagt, das, was dir gegeben ist, ist der Geist Gottes. Das ist kein schwacher Geist, kein ängstlicher Geist, keiner, der fertig ist und sich nur verkriechen will und nicht klarkommt, sondern der Geist Gottes ist der Geist, der uns die Lebenskraft gibt, die Liebe Gottes und die Besonnenheit, dass wir sinnvoll, nach göttlichem Sinn leben. Und es ist möglich, zu vergessen, dass man so eine Quelle da drin hat. Das ist Timotheus passiert. Das ist, du bist und ich, wir sind da in guter Gesellschaft. Der ist immerhin in der Bibel. Das heißt, wir reden noch davon und es plätschert noch so. Aber wenn wir nicht aufpassen, trinken wir nicht. Das Entscheidende bei der Quelle, die in unser Leben hineingekommen ist, ist, dass wir trinken. Wer soll denn da trinken? Wer soll sich denn da begeistern? Richtig, deine Seele. Die Seele. Also, es gibt jetzt in dir und mir eine Quelle von Kraft, von Liebe und Besonnenheit. Das ist alles, was du brauchst hier unten als Antrieb, um klarzukommen und dieses Leben führen zu können. Da herauskommt der ganze Rest, bestimmt. Ja? Diese Quelle ist da. Die ist dir gegeben mit Jesus, in Jesus. Und jetzt ist es wichtig, dass du und ich, dass wir anfangen, daraus zu trinken. Und dass wir sie nicht ignorieren nur, sondern dass wir daraus trinken, indem wir Christus erkennen, indem wir uns hineinbewegen in den Geist, besonders in das Gebet in Zungen hineingehen, um aus dieser Quelle zu trinken. Dass wir uns mit dem Geist Gottes so in Gottes Wort hineinbegeben, um aus dieser Quelle zu trinken. Dass wir ins Gebet gehen und dass wir in die Gemeinschaft Gottes gehen, in die Gemeinschaft Christi, um aus dieser Quelle zu trinken. Wenn du dich nicht bewusst dafür entscheidest, aus der Quelle zu trinken, bleibt dir nur der eigene Saft. Und der ist eigentlich schon verbraucht. Der ist nicht mehr frisch. Ja, aber diese Quelle, sagst du, ich bin jetzt erst noch jung Christ und komme ich denn, das ist zwar schön, ne, so diese geistlichen Worte und diese Erbauung, die ich da kriegen kann, aber ist da wirklich so viel, dass es mich durchs Leben tragen kann? Wir vermuten, dass diese Quelle, die da neu reingekommen ist, eine Quelle ist, die in das ewige Leben hineintropft. Irgendwas in uns geht irgendwie erstmal davon aus, dass es ein Rinnsal ist. Ja, dass so ein bisschen runtertropft und dass es so eben Wasser ist, so wie in der Wüste. Du bist schon seit 3 Wochen da in der Wüste unterwegs, hast lange keine Oase mehr gesehen und hast noch 3 Tropfen in deiner Flasche und zwischendurch mal die Zunge benetzen. Das ist so, was noch geht. Das ist so unsere Vorstellung, so damit wir nicht ganz abnippeln. Ja? Aber das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus sprach von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, dass er was würde aus ihrem innersten Wesen hervorkommen würde, wie Ströme lebendigen Wassers. Jesus hat nie gesagt, dass es Rinnsale sein sollen. Vielleicht fühlt es sich für dich und mich am Anfang so an, weil unsere Seele so wenig gewöhnt daran ist, aus dem Geist zu trinken, aus dem Geist das Wasser des Lebens zu nehmen und daraus zu leben. Aber die Quelle, die ist unerschöpflich, die quillt bis ins ewige Leben und die ist mächtig. Aus ihr heraus kommen Ströme lebendigen Wassers. So, was machen die, wenn da so ein Strom ist? Mal angenommen, hier ist ein Rinnsal, da gehst du hin und dann trinkst du ein bisschen. Das könnte gehen, dann fühlst du dich erfrischt, das ist besser als das, was der in der Wüste eben hatte. Ja? Aber wenn da jetzt ein Strom lebendigen Wassers ist, da kannst du nicht dich runterbeugen und so ein bisschen trinken. Der Strom, den ich da sehe, ist ein Strom, sobald du ihm nahe kommst, reißt er dich mit. Er nimmt dich hinein in seine Gewalt, in seine Kraft des Lebens. Er fängt an, dich zu leben, wie ein guter Geist das tut. Und wo bringt er dich hin? Was? Ich höre es nicht. ins ewige Leben. Steht doch da. Das ist eine Quelle, die in das ewige Leben quillt. Die quillt dahin. Die quillt dahin. Das heißt, du und ich haben im Geist einen Strom, da können wir ran und rein und von trinken, und der reißt uns mit ins ewige Leben. Kraft der Auferstehung. Leben da, wo vorher nur tot war. Wo nichts war mit Kraft und ewigem Leben. Die Ströme des lebendigen Wassers, die reißen uns mit ins ewige Leben. Was machen sie uns da? Lebendig. Sie bringen uns zu Gott, in die Gemeinschaft mit Gott, in Christus. Du hast heiliges Wasser. Du bist eine Quelle heiligen Wassers. Du brauchst nicht mehr nach Pusemuckel. Du brauchst auch nicht nach Lourdes. Ich kann es nicht mal aussprechen. Da hat irgendeiner, wir brauchen da nicht in die Story reingehen, aber da glaubt man tatsächlich, wenn du da hingehst, da gibt es heiliges Wasser. Und man kann manches darüber halten. Ganz egal. Selbst wenn, völlig schnurz, spar dir deine Kohle. Was, oder gib sie ins Reich Gottes, mach was Sinnvolles, fahr nicht nach Lourdes, sondern wisse, die Quelle heiligen Wassers, die dich in die Heiligkeit hineinspült, die Quelle ist in dir. Sie ist in dir, in jedem, der von dem Wasser trinkt, das Jesus gibt. Kraft der Auferstehung. Wenn deine Seele das schmeckt, dann will sie davon mehr. Das macht im besten Sinne süchtig und abhängig. Und dann möchtest du gerne dem Tod gleichgestaltet werden, dem Alten gegenüber keine offenen Landeflächen mehr bieten und möchtest nur noch in diesem Wasser sein und da mitgezerrt werden und da hinein. Aber du bist es, der hineinspringt. Du bist es jeden Tag, der entscheidet, so wie du entscheidest, ich bete jetzt aus dem Geist. Ist dir aufgefallen, dass dein Geist nicht von alleine betet? Ja, wenn du getauft bist im Heiligen Geist, der Heilige Geist so in dir lebt, dass du jetzt auch in Zungen beten kannst, die Gabe des Heiligen Geistes so hast. Ist dir aufgefallen, dass es nicht von alleine losgeht? Jetzt sagst du, ja, aber ich hatte einmal eine Situation. Ja, okay, einmal. Aus wie vielen Jahren? Und die müsste man noch untersuchen. Aber es ist so, dass du anfängst, im Geist zu beten. Das ist genau das gleiche Prinzip. Du bist nämlich berufen, ein Kind Gottes zu sein, ein Sohn Gottes in Reife. Und du entscheidest, wie weit du mitgehst und wie sehr du reingehst. Gott stülpt dir das nicht über. Manchmal aus Faulheit wünschte unsere Seele, dass er das täte, uns das Gute aufzwünge. Zwänge? Zwinge. Macht er nicht, wird er nicht tun. Halleluja. Halleluja. So, also, lass uns nicht länger übersehen, dass wir die mächtigste Quelle der Welt in uns haben. Du hast die Quelle des Reiches Gottes in dir. Das ist Riesenpower. Das ist Begeisterung. Das ist Begeisterung, die dir Flügel verleiht. Ja? Das ist nicht so ein bisschen Freude, die dir hilft, dann so durchs christliche Leben zu stolpern, mehr oder weniger schlecht, sondern getrunken von seiner Quelle gibt es aus dem Geist für deine Seele Begeisterung, die dich durchs Leben fliegen lässt. Wo du sagst, ich versuche nicht, dahin zu kommen und kämpfe ja, die alten Sachen nicht mehr so zu machen, sondern sagst du, ich vergesse das, was hinter mir liegt ist, und ich jage zu auf das Ziel, hin zu der Berufung Gottes nach oben. Und zwischendurch gibt es noch ein paar kleine Ziele, die wir hier unten erfüllen, aber verglichen mit der Berufung Gottes da, ich meine, das ist nicht mal erwähnenswert. Weißt du, wenn du Paulus gefragt hättest, was hast du denn für Ziele? Schätze ich, hätte er nicht als erstes gesagt, ja, ich will hier diese Welt evangelisieren. Das ist das, was er gemacht hat, als er hier unten war. Da hat er Gemeinden gestartet, er hat gepredigt, er hat sehr vieles gemacht. Ja? Aber sein Blick war auf etwas ganz anderes gerichtet. Der war ein Bürger des Himmels, nicht nur ein Botschafter hier auf dieser Erde. Zu oft sehen wir uns nur als diese Botschafter hier und sind auch wieder joborientiert, vergessen, wo wir herkommen. Weil wir es zu wenig erfahren haben und zu wenig gesehen haben. Jeppidabidu. Also, zieh dir die Begeisterung rein. Es liegt echt, es ist unser Ding. Wenn dich einer fragt, bist du begeistert, ja oder nein, sagst du, oh, gut, dass du mich erinnerst, muss ich noch machen. Freuen tue ich mich, aber habe ich Begeisterung? Das ist eine ganz andere Nummer. Das haben alle schon gesagt hier. Ach so, den könnten wir noch bringen. Römer 8, Vers 15. Können wir mal aus Elberfelder lesen. Macht so viel Spaß mit zwei Bibeln. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ich wollte nämlich eigentlich Vers 14 lesen. Machen wir jetzt noch. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Jetzt bitte ich dich, das, diesen Vers mal in diesem Licht zu sehen, wie eben beschrieben. Die sich aus dem Geist Gottes in ihrer Seele begeistern lassen, leiten lassen, antreiben lassen. Das sind Söhne Gottes. Die sind offenbar geworden. Da ist Herrlichkeit. Da ist das Erbe. Da ist nicht nur, dass sie Kinder Gottes sind, weil sie es der Geburt nach sind, kleine Babys, noch unmündig, denen man das Erbe nicht anvertrauen kann und die das nicht sehen, nur davon reden und sich schon mal darauf freuen, dass es irgendwann dann soweit ist, sondern das sind die, wo es offenbar wird, wo es, ne, wo die Luft knistert. Yay. Okay, einen letzten Vers. Also, das ist ein kleiner Abschnitt, das sind drei kleine Verse. Und dann haben wir es. Aus Titus. Wir können ja eine kleine Wette machen, wer zuerst Titus findet, schreit hier. Hier! Der Mann am Computer, der konnte T tippen. Titus ist heute leichter zu finden als Timotheus. Aber das liegt daran, dass ich über Timotheus auch nicht so viel Gutes gesagt habe bisher. Okay, Titus 2, Vers 11, 12 und 13. Das sind auch nochmal auf den ersten Blick etwas schwerere Verse. Ja, da wo so viel drin ist. Aber lass sie uns jetzt lesen mit dem Inhalt, den wir uns eben reingetan haben. Da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Ich schwenke noch gerade um zu Elberfelder. Jetzt habe ich das Problem, ich muss Titus finden. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Wer ist da erschienen? Die Gnade Gottes, die Geschenke Gottes, die Kraft, die Power, die Leben verändert, die Heil bringt, die alles heil macht, ohne dass man was dafür tut. Es ist die Gnade Gottes, die da erschienen ist. In Christus Jesus ist sie offenbar geworden. Sie ist erschienen allen Menschen, steht da. Die Gnade Gottes. Und wozu ist sie gekommen? Um Heil zu bringen. Nicht um Gutsein zu fordern oder dass du richtig lebst, sondern um dir Heil, rundum Heil zu bringen. Allen Menschen. Und was macht die Gnade? Sie unterweist uns. Das hört sich ein bisschen grausam an. Je nachdem, was du für ein Verständnis des Wortes Unterweisung hast. Aber was macht sie? Sie lehrt uns, je nachdem, wie das jetzt übersetzt. Sie bringt dich dahin, dass du verzichtest. Sie führt dich auf diesen guten Weg. Sie ist die Kraft der Auferstehung. Sie hilft dir, all dem anderen abzusagen, dem Schaden, dem Dreck. Sie unterweist dich. Und wo will sie dich hinbringen? Dass du Gottlosigkeit verleugnest. Was ist denn Gottlosigkeit? Hört sich schlimm an wieder. Gottlosigkeit heißt, dass du Sachen im Leben ohne Gott machst. Gottlos bist du, wenn Gott gerade nicht da ist. Wenn Gott nicht beteiligt ist an dem, was du da machst. Das ist gottlos. Die Gnade Gottes, die Geschenke Gottes, die Heil bringen zu uns, zu allen Menschen, die es haben wollen, in Jesus Christus angeboten, die lässt uns die Gottlosigkeit verleugnen oder ihr absagen. Verleugnen und absagen, ich sage ja, es ist eine schwierige Passage. Ja? Das heißt, es ist uns angeboten, das selber zu machen, so wie wir es von früher her kennen, der alte, dürre Weg, gottlos, aber wir verleugnen es. Wie unsere Seele, ja, die wir verleugnen. Wenn sie Wünsche hat, die eben nicht gottgemäß sind, dem Worte Gottes gemäß. Wir sagen dem ab und machen es nicht mit. So, diese Gnade Gottes, sie unterweist uns, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, weil wir was viel Besseres haben. Und dann lässt sie uns besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade Gottes, die Auferstehungspower, die Kraft seiner Auferstehung, lässt uns besonnen leben. Wenn du so ein bisschen diesen Inhalt siehst, der dahinter steht, was es heißt, welche Power es ist, besonnen zu leben, Kraft zu haben, besonnen zu leben, dann müsste dich das eigentlich sehr begeistern, was hier steht. Wenn du es nicht hast, wenn das nur so ein Vers ist, der irgendwo so aus so einer vergilbten Losungskartei gekommen ist, ja, dann ist der sehr anstrengend, dieser Vers, ja, dass du besonnen leben sollst und gerecht und gottesfürchtig. Aber so kannst du dich richtig freuen. Es ist die Gnade Gottes, die bringt dir Heil, dass du besonnen leben kannst. Sie verleiht dir dazu Kraft. Sie hilft dir, gerecht zu leben und gottesfürchtig statt gottlos. Und dann kannst du das wo leben? Wo hilft dir die Gnade, in all dem zu leben? In dem jetzigen Zeitlauf. Genau da, wo der Geist dieser Welt alle anderen infiziert hat und durchdrungen hat und sie alle im Griff hat. Genau da lässt die Gnade Gottes uns das Heil erleben, dass wir nicht nur gerne wünschten, dass wir es könnten, sondern sie unterweist uns, wie wir so leben können. Nämlich besonnen, gerecht und gottesfürchtig. So leben starke Menschen. In Christus stark, besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Da ist echte Power. Da möchte man wieder Ritter werden. So, sie unterweist uns, so zu leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und wie machen wir das? Steht hier, indem, hätte Luther auch schreiben können, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Schrecklich anstrengend, dieser Vers, immer noch für mich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Vielleicht bin ich ja nur der Einzige, der hier Probleme hat. Auf jeden Fall zeigt uns die Gnade Gottes, wie wir so leben können. Was wir brauchen ist, wir brauchen Zielgerichtetheit. Wir brauchen den Blick fest auf die glückselige Hoffnung. Das ist jetzt nicht so eine Hoffnung wie, ach, ich wünschte, es könnte und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht geht's ja doch, das ist mehr so Hoffnung wie schwanger. Also der guten Hoffnung. Du weißt, oh, in 7 Monaten, da ist der Termin, auf den ich mich gar nicht so sehr freue, dann ist es endlich vorbei. Das ist so der Termin, dem nicht auszuweichen ist. Der steht an, der kommt. So, das ist natürlich, vielleicht die männliche Perspektive davon, weiß ich nicht. In jedem Fall könntest du dich natürlich auch darüber freuen. In 7 Monaten ist so weiter, ist das Kind da und dann ist alles vergessen. So steht es hier irgendwo in der Bibel. ne, dass die Frau, ne, wenn sie auch vorher gelitten hat, anschließend alles vergessen, als wäre nie was gewesen. So, und diese Freude, diese herrliche Freude, das ist die glückselige Hoffnung, mit der wir alles vergessen, was irgendwann mal vorher ein bisschen anstrengend vielleicht war. Wo es der Seele nicht so ganz so leicht fiel. Wo wir dann sagen, oh, wie sich das gelohnt hat. Wie sich das gelohnt hat. Das ist glückselige Hoffnung, die darauf hinzugeht. Und die hat einen Riesengrund, nämlich die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes. Ich finde das wunderbar, dass die sogar für Gott hier noch ein Adjektiv haben. Er ist der große Gott. Ich meine, das Wort Gott braucht eigentlich nicht mehr eine Beschreibung für groß. Ja, das machen die extra für uns. Ja, er ist der große Gott. Wenn er erscheint, ne, das, also da kannst du wirklich glückselig drauf hoffen. Festen Blickes drauf sehen. Glauben, hoffen, sehen. Ja, er kommt und er bricht hervor als der große Gott. Wann? Natürlich dann, wenn Jesus kommt. Aber auch wann? Jetzt, im jetzigen Zeitlauf mit all diesen Dingen. Da bricht er hervor. Und er zeigt sich Und er zeigt sich auch als der Retter Jesus Christus. Also, ich habe ja gesagt, damit sind wir durch und das sind wir auch. Was heißt das? Du hast eine Riesenquelle da in dir, aus der du und ich trinken können. Ich kann sogar aus deiner Quelle trinken. Aber dazu musst zuerst du trinken. Ich kann die Früchte essen, die in deinem Leben hervorgekommen sind, aber sie müssen erst hervorgekommen sein. Ja? Wenn die Früchte des Geistes in deiner Seele sind, kann ich von ihnen essen. Nicht nur du. Ja? Ich kann trinken aus dem Wasser des Lebens, das in deiner Seele hervorgekommen ist. Aber nicht nur ich, sondern auch alle Menschen, die da draußen leben, können die Ströme des lebendigen Wassers erfahren. Aber nur dann, wenn du nicht irgendwo das alles vergraben und vergessen hast, sondern wenn du getrunken hast von dieser Quelle, die alle Zeit da ist, die nicht von dir geht, die bis ins ewige Leben hineinquillt. Ha. Halleluja.